die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute sprechen wir wieder mit meiner lieben Kollegin Dr. Ulrike Engelmeier über das spannende und gesellschaftlich sehr relevante Thema der Unvereinbarkeit, wobei das Un in Klammern steht, von Beruf und Familie. Dr. Ulrike Engelmeier hat zwei Söhne, ist seit 2011 Fachärztin für Radiologie, seit 2022 Teilhaberin und seit 2024 nun alleinige Inhaberin im BAG Radiologiezentrum in Schwabmünchen. In dieser Episode werden wir uns jetzt dem wirklich spannenden Konzept der gierigen Arbeit, der Greedy Work, der Trägerin des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften, Claudia Goldin, zuwenden. Und wir diskutieren vor allem darüber, welche Auswirkungen die gierige Arbeit auf jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns, aber auch auf die Gesellschaft hat. Jetzt aber genug der Vorrede, starten wir einfach direkt rein ins Gespräch.
Jetzt interessiert uns natürlich brennend, was deiner Meinung nach, beziehungsweise auch nach Meinung der Nobelpreisträgerin für Wirtschaftswissenschaften, Claudia Goldin, die Ursache dieses Ungleichgewichts zwischen den Geschlechtern ist. Wir hatten jetzt gerade schon ein paar Aspekte auch angesprochen, aber warum sind Beruf und Familie so schwer vereinbar?
Für Frauen.
Ja.
Muss ich noch ergänzen.
Die Claudia Goldin, die hat im Prinzip die Berufstätigkeit von Frauen seit der Jahrhundertwende, also vom 19. ins 20. Jahrhundert, untersucht, beobachtet. Und die stellt also folgende Postulate auf, folgende Thesen. Erstens, die Gender Pay Gap resultiert aus der Karrierelücke und die Karrierelücke resultiert aus der Paarungleichheit. Und für die Paarungleichheit macht sie die sogenannte gierige Arbeit, Greedy Work, verantwortlich. Und am besten kann ich das mal an einem Beispiel erläutern, oder sie erläutert es auch an diesem Beispiel von Isabel und Lucas. Isabel und Lucas haben beide denselben College- und Masterabschluss. Sie haben die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Positionen in derselben Firma. Zum einen die flexible Position, da haben sie eine fixe Wochenarbeitszeit und planbare Arbeitsstunden, und zum anderen die gierige Position, da sind unvorhersehbare Bereitschaftsdienste an Abenden und am Wochenenden, also eine große Verfügbarkeit für den Arbeitgeber. Sie kriegen auf dieser Stelle 20% höheres Gehalt, und das sind die Positionen, aus denen dann später Manager, Teamleiter oder ja, diese Teamleitungsposten in der Firma generiert werden. Also Isabel und Lukas wählen beide die gierige Stelle. Nach ein paar Jahren braucht Isabel ein bisschen mehr Flexibilität, in dem Beispiel von Claudia Goldin wegen unbezahlter Pflegearbeit für die Mutter, und wechselt von der gierigen Stelle zur flexiblen Stelle. Ja, und dann entsteht diese Karrierelücke. Ich weiß nicht, ob wir bei den Shownotes dann vielleicht auch mal die Grafik hinterlegen können oder den Link zur Grafik. Das macht das gut deutlich. Also Lukas' Stundenlohn steigt abhängig von seiner Wochenarbeitszeit. Also je mehr Wochenstunden er arbeitet, einen umso höheren Stundenlohn kriegt er auf dieser gierigen Stelle. Das heißt, für 60 Wochenstunden bekommt er mehr als das anderthalbfache Gehalt. Wohingegen bei Isabel das Gehalt irgendwie nur so ganz in so einer ganz flachen Kurve ansteigt, eben unabhängig von ihrer Wochenarbeitszeit. Ja, die kriegt dann nur halt so die Zuschläge, weil sie länger in der Firma ist oder älter wird oder so. Ne? Und dieses Delta zwischen dem Gehalt für die gierige Arbeit und der flexiblen Position, das ist eben die Karrierelücke. Oder anders ausgedrückt, wenn eine Person 70 Wochenstunden arbeitet und dafür mehr als das Doppelte des Stundenlohns eines Menschen erhält, der 35 Wochenstunden arbeitet, dann ist das gierige Arbeit. Ja, also das ist eben, das sind eben die, diese, das ja, Herausragende aus den, bei den Studien von der Claudia Golden, weswegen sie eben auch diesen, die Nobelgedächtnismedaille für Wirtschaftswissenschaften gekriegt hat, weil das wirklich, ja, eine Sache ist. Also für mich war das ein Eye-Opener. Das hat mir plötzlich erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Die Arbeitswelt.
Ja, das ist total spannend. Und hinzu kommen dann ja noch so Faktoren, dass Frauen eben häufig in schlecht bezahlten Berufen ohnehin schon arbeiten, ne? Also da haben wir ja auch nochmal eine deutliche Diskrepanz, wo sie vielleicht ja auch gar nicht die Chance haben, Großkarriere zu machen, sage ich jetzt mal. Also gar nicht in diese Region überhaupt gelangen.
Ja, da gibt es ja auch Studien zu, dass Berufsfelder, wo mehr Frauen dann drin arbeiten, schlechter vergütet werden, als wenn Männer drin arbeiten. Ja. Wir ÄrztInnen sind da das beste Beispiel für. Dass, ja. Dass früher, wo mehr Männer diesen die Arztstellen besetzt haben, das anders vergütet war. Gut, da spielt noch viel mehr rein, so Bereitschaftsdienst, ne? Und so weiter, aber also Arbeitszeitgesetz und so, aber das ist ja eine Entwicklung, die man, die auch statistisch belegt ist.
Mhm. Also ich meine, muss man natürlich irgendwie auch noch den Ball ein bisschen flacher halten. Nach wie vor ist natürlich der Verdienst eines Arztes sehr, sehr gut im Vergleich zu vielen anderen Berufen. Und wenn man mal nach England oder so guckt, da, also die würden sich die Augen reiben bei den Assistenzarztgehältern. Habe ich letztens einen ganz interessanten Artikel drüber gelesen. Aber trotzdem habe ich noch gar nicht so betrachtet, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich diese alten C-Gehälter mal anguckt an den Unis oder so, ne, da sind die heutigen W-Gehälter ja absolut lächerlich gegen. Das stimmt schon, selbst wenn in diese Position noch nicht mal besonders viele Frauen überhaupt gelangen. Also dieses Konzept finde ich total interessant und das ist auch einleuchtend. Und kannst du uns und auch unseren HörerInnen da noch ein paar Beispiele nennen, wie sich jetzt diese gierige Arbeit so ganz konkret auf uns auswirken kann?
Ja, also Claudia Golden teilt das auch ein. Also erstens fürs Individuum, dann für ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen und dann für die Gesellschaft allgemein. Mhm. Also für das Individuum sagt sie, gierige Arbeit fordert große persönliche Opfer. Zum einen Einbußen in der Lebensqualität und in der eigenen Gesundheit und das darin, dass das Familienleben der Erwerbstätigkeit untergeordnet wird. Und da ist es eben grundsätzlich noch so, dass Frauen weniger bereit sind, diese Opfer zu bringen und deswegen eben Frauen weniger der gierigen Arbeit nachgehen.
Das ist doch eigentlich genau das, was einem immer entgegenkommt, wenn man über Gender Pay Gap spricht, so dieses Argument, ja, die Frauen wollen halt nicht mehr arbeiten, aber das ist genau das eigentlich, oder? Also sie können erstens nicht, weil sie sich halt leider kümmern müssen, wenn es kein anderer macht, und zweitens ist es genau das, sie wollen nicht den Preis dafür zahlen, den viele gar nicht auf dem Schirm haben, wenn wir mal ehrlich sind.
Da will ich vielleicht noch mal einen kleinen Einschub geben über Zahlen, nämlich die Lebensumstände von uns Ärztinnen. Da gibt es die Erlangener Längsschnittstudie BLAE. Die haben eben so über mehrere Jahrzehnte Akademikerinnen von der Uni Erlangen beobachtet, haben bei den ÄrztInnen und herausgefunden, dass die Partner von Ärztinnen zu 85% denselben Bildungsabschluss haben, zu 91% in Vollzeit arbeiten und zu 40% selbst Ärzte sind. Bei den Partnerinnen von Ärzten sind die Prozentpunkte in allen Bereichen niedriger. Und wenn man sich, also da kann man sich ja an 5 Fingern abzählen, wer die Pflegearbeit, die Carework zu Hause übernimmt, ja. Also wenn ich meine 90% oder 91% der Partner von Ärztinnen in Vollzeit arbeiten, ja, dann muss die Ärztin halt irgendwie zu Hause das noch machen. Übrigens auch ein ganz interessanter
kennen wir, glaube ich, alle aus unserem eigenen Alltag. Ein
Friday-Fact von Albright. Jetzt muss ich hier gerade mal suchen, dass ich das richtig zitiere. Je höher das Einkommen von Müttern über dem ihrer Ehemänner liegt, desto mehr Hausarbeit übernehmen sie.
Also. Oh ja, das kann ich, also da, den Drang dazu kann ich tatsächlich, also bei uns ist ja die Konstellation
bei uns auch,
so,
bei mir
was
auch,
ja viele als total absonderlich interpretieren immer, aber ne, mein Mann ist eben derjenige, der die Care-Arbeit primär macht und mir den Rücken frei hält, also einfach umgedreht, das patriarchale Modell, in dem Fall ein matriarchales Modell. Und es ist echt so, dass man als Frau dann immer dieses Gefühl hat, ich muss das irgendwie kompensieren, weil der arme Mann zu Hause und so, ne? Und man denkt so, ah, ich muss mich jetzt hier nochmal, ich kümmere mich um die Wäsche, weil dann habe ich wenigstens auch hier meinen Teil beigetragen. Ist total absurd eigentlich, ne? Es wird ein Mann nie, also auf so eine Idee wird man,
also das ist auch Friday.
Weiß ich nicht, vielleicht tun die modernen Männer das, aber.
Das ist auch eine Friday-Effekt von der University of Bath aus dem März 2022. Ja, und dann auch noch eine Statistik, also zu uns Ärztinnen jetzt aus der Bundesärztekammer, also Ende 2022 waren ungefähr 7600 Ärzte Innen in Elternzeit, das sind von allen ÄrztInnen 1,7%, und davon waren 97,1% weiblich.
Mhm. Also, das war jetzt meine nächste Frage. Sag mal, aber hast du da irgendwelche Informationen dazu, ob sich da vielleicht ein Trend in der letzten Zeit ergeben hat, ob da jetzt tendenziell vielleicht auch.
Da haben wir auch die Friday-Effects, da müssten wir die mal nochmal durchgucken. Da steht zum Beispiel drin, dass ich, da ist der Väterreport, der fürs Familienministerium immer so alle 2 Jahre rausgegeben wird. Der beleuchtet das ganz gut, wie da auch, also wie viel Elternzeit sich Väter wünschen und wie viel sie dann tatsächlich nehmen und wie sich das so über die Jahre entwickelt. Da müsste man nochmal in diesen Väterreport reingucken. Genau.
Weil das ist ja schon also ein Phänomen, was man, finde ich, beobachten kann, ne? Dass ja gesamtgesellschaftlich gesehen die Anzahl der Väter, die mehr Elternzeit als, sag ich mal, die obligatorischen 2 Monate, damit man länger Elterngeld bekommt, irgendwie nehmen, steigt. Habe ich so das Gefühl? Bei den Ärzten sehe ich diesen Trend aber jetzt nicht unbedingt. Und ich frage mich immer, wollen die das nicht oder ist es immer noch für einen Mann, das könnte ich mir nämlich gut vorstellen, wirklich ein Karrierehindernis in der Medizin, das zu machen? Also so wie ich das erlebe, ist das sicher so. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der Wunsch auch da vorhanden ist, die sich aber nicht trauen, weil sie genau wissen, okay, dann bin ich hier erstmal aufs Abstellgleis geschoben, weil das macht ein Mann.
Ja, genau, das ist auch, da sind wir wieder zurück bei diesen Implikationen der gierigen Arbeit für ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen. Also das Gegenteil von der gierigen Arbeit wäre ja flexible Arbeit oder in dem Fall eben auch ein Arzt, der Elternzeit nimmt oder eben flexible Arbeitszeiten für sich in Anspruch nehmen will, weil er halt mehr für die Familie da sein will. Ja, und das ist teuer, das ist kostspielig, weil einmal muss man ja für einen ganz anderen Informationsfluss zwischen den Teammitgliedern sorgen, also wenn da einer nicht mehr irgendwie 16 Stunden am Tag in der Klinik sitzt, ja, da muss man ja irgendwie gucken, wie kriege ich die Informationen von der Frühschicht zur Spätschicht oder zu dem, der um 14 Uhr geht, wenn um 16 Uhr die Dienstbesprechung ist oder so, ne? Und das andere ist, wenn viele Angestellte eben flexibel arbeiten wollen, dann brauche ich gerade bei Jobs mit wenig redundanten Aufgaben viele gut eingearbeitete Vertretungen oder Ersatzmodelle. Und das ist eben für die ArbeitgeberInnen auch sehr teuer und aufwendig, ne? Dass man, und das eben auch gerade in der Medizin. Also ich meine, wenn dann irgendwie 5 ÄrztInnen dann irgendwie die Wippel-OP können müssen, ja, weil irgendwie immer nur einer an einem Tag da ist, dann ist das natürlich wesentlich aufwendiger, als wenn das einer die ganze Woche macht, ne? Ja. Stimmt, und dann für die Gesellschaft sind die Implikationen der gierigen Arbeit, dass die wirtschaftliche Ungleichheit enorme Ausmaße annimmt. Also dass die Schere, diese Einkommensschere immer weiter auseinandergeht. Das hat so angefangen in den 80er Jahren und so richtig rasant Fahrt aufgenommen hat es nach den Studien von Claudia Goldin dann so ab den Nullerjahren, dass eben der Anstieg des Einkommensanteils der oberen 10%, oberen 1% und obersten 0,1% eben diese Entwicklung auch treibt. Also das heißt, wenn das Einkommen in der Position knapp über mir um ein wesentliches höher ist als mein Einkommen, dann gibt es eben Menschen, die alles darauf ansetzen, also eben sich voll in die gierige Arbeit stürzen, um dann eben dieses höhere Gehalt zu erreichen. Und das treibt diese Einkommensschere so auseinander.
Naja, spannend.
Ja.
Ja, auch ein Phänomen, das wir aus den Kliniken, glaube ich, ganz gut kennen.
Ja. Was bedeutet denn jetzt gierige Arbeit für den Einzelnen, die Einzelne? Also welche Konsequenzen hat das auf unser aller Alltag?
Ja, also diese individuelle Ebene, was ich eben schon gesagt habe, dass Gesundheit, die Gesundheit darunter leidet, das Familienleben darunter leidet. Also ich erlebe es an mir selbst, also meine Ehe ist da in die Brüche gegangen durch die gierige Arbeit. Ja, und die anderen Beispiele, die haben wir ja schon gerade so am Krankenhaus in der Gesellschaft ja auch schon besprochen, ne? Ja.
Also wir wissen ja jetzt, das haben wir ja gerade wirklich nochmal live und in Farbe gehört, dass gierige Arbeit nicht gut für uns ist, ne? Sowohl gesundheitlich wie auch, also eigentlich in allen Facetten unseres Lebens, unsere Lebensqualität mindert. Zumindest wissen wir das insgeheim. Wir wollen es nur nicht so ganz wahrhaben vielleicht. Was können wir denn dagegen machen? Also was ist die Lösung für dieses Problem? Gibt es eine Lösung? Und wieder so ein gemeiner Cliffhanger. Genau damit, nämlich mit den Lösungen für das Problem der gierigen Arbeit, werden wir uns dann in 2 Wochen im dritten Teil unseres Gesprächs beschäftigen. Du kannst also gespannt sein, schalte unbedingt in 2 Wochen wieder rein. Fürs Erste freuen wir uns über eine positive Bewertung des Podcasts auf den gängigen Plattformen, wenn er dir gefallen hat, und schreib uns gerne Fragen, Anmerkungen oder Ideen an diversity@drg.de. Bis bald!